Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Südamerika-Swing ist in vollem Gange. In Doha und Dubai wird gespielt und ab übernächster Woche dann in Indian Wells. Das soll uns aber nicht daran hindern, über Challenger-Turniere zu sprechen. In den letzten zwei Wochen gab es Challenger in Teneriffa, auf Teneriffa, und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner Part bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies und wieder dabei und natürlich wieder dabei von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hola Andreas.
Teneriffa, das war dein Home-Turf quasi. Du hast dort, wie lange warst du dort vor Ort?
Dieses Jahr jetzt gar nicht.
Allerdings, ach so, du warst gar nicht vor Ort.
Dieses Jahr war ich gar nicht vor Ort, aber ich war die Jahre davor immer dort. Und da gab es ja schon, ja, seit, ich glaube jetzt 3 Jahren, immer eine Turnierserie, die stattfindet. Also es finden dort mindestens 2 Turniere statt, fanden auch schon mal 3 Challenger-Turniere statt, gab auch schon mal ein WTA 250er Turnier, was auf der Anlage des Abama Tennis Resorts dort stattfindet, in Gia de Sora, im Westen von Tenerife. Und für mich bis heute immer noch eigentlich eine der besten Anlagen auf der Challenger Tour. Ja, jetzt ist bekanntermaßen, bin ich natürlich ein bisschen parteiisch
in der Hinsicht. Nein, gar nicht.
Das gebe ich natürlich gerne zu, aber auch aus neutraler Sicht, glaube ich, wenn man da so Bilder sieht von der Anlage, der Center Court mit Palmen eingedeckt und dahinter direkt Blick auf das Meer, ein Luxusresort davor, wo Teile der Spieler dann auch untergebracht sind, zumindest die, die sich's vielleicht leisten können, und dann mit angeschlossener Golfanlage und so weiter. Also ist schon ziemlich spektakulär und ich glaube auch wirklich aus neutraler Sicht heraus, also wirklich eine wirklich tolle Anlage. Und wer mal dort sein sollte in dieser Zeit, meistens eben im Januar, Februar, finden diese Turnierserien statt, gerne mal vorbeischauen, das lohnt sich.
Also wir haben 2 Challenger dort hintereinander gesehen auf Teneriffa und es waren ungefähr die gleichen Draws, die wir dort gesehen haben. Dominik Köpfer war in beiden Auslosungen an 1 gesetzt, Emil Roussevori war bei beiden mit dabei, auch Pablo Carreño Busta, den wir gleich auch noch hören werden, war mit dabei. Also es ist schon so ein Turnier gewesen, wo alle Spieler, die im Hauptfeld waren, eigentlich die Chance ergriffen haben, okay, hier kann ich mal 2 Wochen vor Ort sein. Es ist ja für die Spieler, die finanziell nicht so begütert sind, sowieso immer eine gute Sache, wenn man vor Ort irgendwie 2 oder 3 Turniere spielen kann, gerade auf der ITF-Tour in Monastir zum Beispiel. Aber auch für die Challenger-Spieler in Teneriffa ist das ja eine richtig gute Geschichte. Erstens, man hat richtig gute Wettkampfbedingungen. Du hast es gesagt, die Anlage ist wunderschön. Ich habe sehr viele Matches gesehen von diesen 2 Wochen und auch ich muss sagen, das war richtig gut anzugucken. Zweitens, du hast gute Bedingungen, auch äußerliche Bedingungen, also du hast Frühlingswetter. Es geht ja eigentlich nicht besser, um dort mal einen 2-wöchigen Trainingsblock einfach einzulegen auch, oder?
Ja, absolut. Und diese Idee mit den Turnierserien kam ja eigentlich während Covid auf. Mhm. Ne? Und da hat man angefangen, ja überhaupt mal irgendwie Turniere zu finden, Plätze zu finden, wo man überhaupt austragen kann. Und da ist zum ersten Mal so gewesen, dass also an einem Platz mehrere Challenger-Turniere auch wirklich stattgefunden haben. Und das hat man in Teneriffa eben auch mit aufgegriffen. Und es macht auch Sinn. Es ist ja jetzt oftmals auch nicht der nächste Weg. Jetzt von Europa ist man dann schon auch irgendwie so gute 4, 4,5 Stunden da irgendwie unterwegs. In der Vergangenheit waren die Turniere beispielsweise auch während der Australian Open. Das heißt, es gab auch Spieler, die kamen im Endeffekt von den Australian Open auf die Kanarischen Inseln, was dann wirklich ein ziemlich weiter Weg ist. Wir hatten das hier, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Ich glaube, 2023, Sebastian Ofner war das mal, der von seinem Trip dann von Melbourne nach Teneriffa erzählt hat. Also da braucht man schon ein bisschen wirklich auch Sitzfleisch, um das dann auch durchzustehen. Aber allein von den Bedingungen her ist es einfach natürlich fantastisch. Du hast Dauerfrühling im Endeffekt auf den Kanaren, wer das kennt. Und du kannst eben auch zu dieser Zeit in einem zumindest europäischen Land, da es ja immer noch zu Spanien gehört, ja auch bei wunderbaren Outdoor-Bedingungen dort eben trainieren. Und auch wenn du dann eben in einer Woche früher ausscheiden solltest, dann hast du eben auch die Chance, weiterhin eben dort vor Ort zu bleiben, dort trainieren. Die Anlage bietet es eben, wie gesagt, an. Und ja, die Spieler haben das dementsprechend gut aufgenommen.
Dominik Köpfer war hier an 1 gesetzt bei beiden Turnieren und wollte sich eigentlich mal wieder unter die Top 100 spielen. Das ist ihm nicht geglückt, weil die beiden Turniere ja so ein ganz kleines bisschen misslungen sind. In dem ersten Turnier besiegte er noch Bernabé Zapata-Miraisch in der ersten Runde. Dann verlor er gegen Johannes Monday mit 6:3, 6:7, 6:7. Das Match habe ich gesehen. Das hätte er eigentlich meiner Meinung nach gewinnen müssen. In der zweiten Runde oder im zweiten Challenger hatte er in der ersten Runde gegen Giovanni Fonio in der ersten Runde einen Qualifikanten aus Italien gewonnen. Dann gegen Chris Rodek aus Luxemburg und dann hat er gegen Filip Misolic in einem ganz engen Match auch verloren. Das hätte wirklich auch andersrum gehen können. Also zweimal eher ein enttäuschendes Turnier für Köpfer. Aber er stand dem Stadionsprecher quasi in Tenerife zum Interview zur Verfügung und das Interview hören wir jetzt.
Dominic, congrats for this win. A new week here in Tenerife. 3 sets today. How was the match?
Yeah, I mean, not easy. I had 3 sets. Somehow turned around in the third set, happy to go through and then playing 2 days again. All counts, win is a win, no matter what, so yeah, happy about it.
And I'm wondering, how was last week? Because the difference with other tournaments is that here when you lose, of course you have another tournament, so you stay here to practice and enjoy your time. So I ask you, how was it to prepare the next tournament here?
Yeah, there's obviously worse places to prepare for the next tournament. Great side, a great hotel. Beautiful weather, couldn't be any better. Play outdoors and yeah, enjoy the sun. So there's worse places to be in practice, I would say. So yeah, we had a good time and try to prepare for this week and yeah, start going again.
And the last one, playing as number one seed on a Challenger Tour, it does change something or it's nothing because we can see that the seed is not always respected.
Yeah, for sure. I mean, everyone can play that place here. It doesn't matter what your seed or what your ranking is. Everyone's here for a reason. They can all play. And yeah, every match is hard. And yeah, like we saw today, it took 3 sets. But yeah, somehow turned around in the end.
Congrats again.
Thank you.
Dominik Köpfer kämpft sich erst wieder ran. Ich hatte ihn in Australien gesprochen nach der Qualifikation. Da hat er gesagt, ja, ich habe ein paar Monate lang überhaupt kein Match gewonnen. Ich wollte jetzt endlich mal wieder Matches gewinnen. Für ihn ist es einfach, glaube ich, wichtig, ganz viele Matches zu bekommen und dann möglichst auch so langsam wieder unter die Top 100 zu kommen. Weil wir wissen, wenn er fit war in den letzten Jahren, dann hat er eigentlich immer Top 50 Tennis gespielt.
Ja, auf den, ja, das ist, glaube ich, auch die, das ist auch die Zielsetzung. Auf den Weg möchte er sich zurück begeben. Du hast es angesprochen, es waren wirklich 2 knappe Niederlagen in beiden Turnieren, jeweils im Tiebreak des dritten Satzes, sowohl gegen Monday als auch gegen Misolic. Also das ist ja dann auch immer so ein bisschen Glücksspiel am Ende, was da ja auch den einen oder anderen Punkt ausmacht. Da hätte das eine oder andere vielleicht auch anders ausgehen können. Er ist in beide Turniere als Top-Gesetzter gestartet und ja, das, was wir vorher angesprochen hatten, vor allem nach dem Zweitrunden aus in der ersten Woche, das konnte er natürlich dann wenigstens nutzen, indem er dann vor Ort bleiben konnte, ein paar Trainingseinheiten einschmeißen konnte. Hier mit den dementsprechend guten Bedingungen auf Hartplatz fühlt er sich ja sowieso wohl. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie sieht der Fahrplan bei ihm aus?
Ich gucke es mir nach, während du noch ein bisschen weiter erzählst.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht sicher, wo er dann eben weiter gelandet ist.
San Diego spielt er jetzt als nächstes.
Ja, okay.
Und dann also ist er in der Qualifikation für Indian Wells dabei.
Ja, US Wing macht ja Sinn, das ist ja quasi seine eigentliche Heimat, wenn man so möchte. Und da ist Tenerife natürlich so auf dem Weg dahin, wenn man so will. Und das hat sie natürlich angeboten. Ja, auch wenn es am Ende vielleicht nicht mit dem erwünschten Turniersieg geendet hat, aber glaube ich, war es zumindest eine gute Trainingseinheit, auch unter vielen Matchen mit Praxisbedingungen. Und dann wird dann vielleicht in den folgenden Wochen dann der ein oder andere Punkt, der jetzt hier im dritten Satz vielleicht noch gefehlt hat, dann auch erreicht werden können.
einen Spieler, gegen den er verloren hat im Viertelfinale des zweiten Challengers, das war Filip Misolic. Und der hat diese Situation eigentlich so ein kleines bisschen für sich genutzt. Im ersten Turnier war er noch nicht dabei, beziehungsweise ist er, glaube ich, in der Qualifikation ausgeschieden. In einem zweiten war er dabei, ist als Qualifikant durchgegangen und dort hat er wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt. Erste Runde Carlos Tabernet, dann gegen Jakub Paul gewonnen aus der Schweiz, dann gegen Köpfer und dann im Halbfinale gegen Daniel Rincon gewonnen und im Finale dann erst gegen Pablo Carreño Busta verloren. Für Misolic war es in den letzten Monaten dann auch eher schwierig. Er war schon mal auf 126 der Weltrangliste, jetzt ist er wieder auf 242, also hat sich so ein bisschen nach vorne gearbeitet. Für ihn, glaube ich, war das hier eine ganz wichtige Woche, gerade die zweite Woche. Auch er stand dem Stadionsprecher hier vom Challenger in Tenerife dann zum Interview zur Verfügung. Das Interview hört ihr hier.
This week, because I mean, you played a lot of matches, but you're not just randomly play good hitting with them, but you're mixing up your game very well offensive, defensively. So ask you, what happened?
Yeah, I feel my game pretty well. As I said before, every match I play, I feel better and better on the court. Hopefully tomorrow I can prove it in the final. But yeah, I mean, it was a tough match. Even the result was not 6-3, 6-2, but with the win, it was for me very difficult, but I managed to do it well.
And talking about finals, your career is quite unusual because you played first final on ATP Tour in 2022. You won an ATP title, Challenger title in 2023. Last year, you never reached even semifinals. So how does it feel to be back in a final now?
Yeah, it feels very good, especially I played also qualies, so tomorrow it will be the seventh match. So yeah, last year a little bit tough, but it was the most matches I had was at the French Open, so yeah, it was also good, but yeah, I'm looking forward for tomorrow's final.
I don't know now if you are going to join the crowd for the semifinal between Carreño Busta and Hassan.
Yeah, of course, I'm sure it will be a very good match. I will watch from up there, enjoy and see what the best tactic will be for tomorrow.
Congrats again, see you tomorrow.
Thank you, see you.
The first finalist of Tenerife Challenger Tour, Filip Misolic.
Ja, das österreichische Tennis nicht unbedingt im Moment mit den ganz dollen Nachrichten. Dominic Thiem ist zurückgetreten. Sebastian Ofner spielt momentan gar nicht. Dennis Novak hat gerade erst wieder angefangen zu spielen. Filip Misolic ist zurückgefallen in der Weltrangliste. Lukas Neumeier macht ganz gute Schlagzeilen, aber insgesamt schwierige Situation gerade für das österreichische Männertennis. Da kommt so eine Woche für Filip Misolic, gerade für ihn selber, dann ja auch sehr, sehr gut zu passen.
Ja, er war ja einer der Hoffnungsträger, der mehr oder weniger, genau. Den haben wir auch begleitet. Wir haben ITF-Turniere ihn da schon früh mal getroffen in Kroatien, hatten ihn hier schon in der Challenger Corner, dann auch bei einem Challenger in Gran Canaria, in Maspalomas. Also haben ja seinen Werdegang da ein bisschen verfolgt und ist ja eben über die ITF-Tour dann auch mit den ersten Challenger-Erfolgen, Zagreb 2022, dann Rosetto 2023, sehr früh eben dann auch Schlagzeilen da gesorgt. Hat allerdings im letzten Jahr ja so ein bisschen ja ein paar Up and Downs tatsächlich zu verkraften gehabt. Da waren die Ergebnisse nicht immer ganz so stabil. Ich glaube, zum Ende der Saison war dann auch die eine oder andere Verletzung da mit dabei und ja, versucht jetzt natürlich wieder ins Fahrwasser zu kommen in diesem Jahr und ja, ist ihm auch noch nicht ganz so geglückt, waren einige Erst- oder Zweitrunden Niederlagen mit dabei, aber eben die angesprochene zweite Woche in Tenerife, die hat er dann für sich nutzen können und vor allem natürlich eben dieser knappe Erfolg über Dominik Köpfer, das kann ja dann manchmal auch wieder so ein Wendepunkt sein, wo man dann wieder dementsprechend ja, Selbstvertrauen hier auch tankt und ja, das dann in den nächsten Wochen vielleicht eben auch fortsetzen kann. Meiner Meinung nach ist er jetzt dann, glaube ich, auch weiter auf dem African Swing dann unterwegs.
Genau, in Kigali zweimal hintereinander,
ja.
In Ruanda.
Genau, ja. Und ist ja ganz nett, weil die Verbindung ja da von Kanarische Inseln, die ja geografisch ja eigentlich zu Afrika gehören. Diese Woche haben wir Turnier in der Demokratischen Republik in Kongo, in Brazzaville und jetzt dann ja zwei Wochen in Kigali dann noch. Also ist so ein richtig kleiner Afrika-Swing, der sich jetzt da auf der Challenger Tour schon zum zweiten Jahr jetzt hier etabliert hat. Und ja, mal sehen, wie es da läuft, denn das wird ja dann auf Sand ausgetragen und da fühlt sich Misolic in der Regel auch ein bisschen wohler.
Ich wollte gerade ein Wort darüber verlieren, über das Challenger in der Demokratischen Republik Kongo. Ich habe diese Woche tatsächlich ein, zwei Matches gesehen, unter anderem das Match von Mike Steiner aus Deutschland, Nummer 650 ungefähr der Weltrangliste, der gegen Eliakim Koulibaly aus der Elfenbeinküste gespielt hatte. 6-4 im dritten für Koulibaly ging das aus. Der hat dann im Viertelfinale verloren und jetzt im Halbfinale stehen zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, die Bundesliga-Legende Calvin Emery, Geoffrey Blancano auch in der Bundesliga unterwegs, Dinko Dine aus Bulgarien und Maximus Jones aus Thailand. Das ist ja, es ist ein 50er-Challenger, aber für so viele Spieler einfach so eine tolle Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Dylan Beckles zum Beispiel, der sich durch die Qualifikation durchgekämpft hat, hat seine allerersten Punkte für die Weltrangliste hier gewonnen, dadurch, dass er sich qualifiziert hat für die erste Runde. Und das ist einfach eine ganz coole Geschichte, dieser kleine Afrika-Swing.
Ja, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Es gab ja tatsächlich in Brazzaville gab es ja das Problem, dass, ja, ich glaube, nur insgesamt überhaupt die Hälfte der Spieler gemeldet haben, also von dem 32er-Feld. Und das hat ja dann dazu geführt, dass also mehr oder weniger Leute in dieses Draw hineingekommen sind, die rein vom Ranking her auf Challenger-Ebene eigentlich nie eine Chance hätten, ins Hauptfeld zu kommen. Die Qualifikation wurde beispielsweise nur von 2 Spielern bestritten. Mhm. Also das war natürlich so ein bisschen, auch ein bisschen traurig fürs Turnier. Also natürlich Chance für die Spieler auf der anderen Seite, aber aus Veranstalter-Sicht her war das natürlich schon ein bisschen komisch, was die tatsächlichen Gründe waren, weiß ich nicht, ob es irgendwas mit dann auch Einreisebestimmungen oder ähnliches zu tun hat. Die Franzosen, die du angesprochen hast, vor allem Emery, Blancano, die dann auch top gesetzt sind bei dem Turnier, haben dann ja auch ihren Favoritenstatus dann auch unterstrichen. Aber ansonsten war das Feld natürlich sehr, sehr weit offen. Dann gab es den einen Zwischenfall, wer das auch noch vielleicht mitbekommen hat, ich weiß nicht, ob es am Mittwoch war oder irgendwas, da kam ja dann dieses Gunfire ja noch mit rein. Also man hat auf dem Nebenplatz ja gesehen, dass da irgendeine Schießerei abseits des Turniergeländes stattfindet. Die Challenger Tour und auch die Verantwortlichen dann in Brazzaville, die Veranstalter, haben dann durch einen Pressebericht oder durch eine Pressemitteilung dann eben gesagt, dass es sich hier um eine routinemäßige Polizeiübung handelt hat. Aber das war natürlich dann auch so ein bisschen eher negativ News, die das Turnier dann dort fabriziert haben. Und es ist natürlich schon fragwürdig, ob dieses Turnier dann nächstes Jahr dann tatsächlich nochmal im Kalender auftauchen wird, weil es jetzt die zweite Ausgabe und dadurch, dass es eben auch von den Spielern nicht wirklich angenommen wurde, dann eben die ein oder anderen Zwischenfälle, die da vielleicht noch passiert sind, die dann vielleicht auch nicht dazu beitragen, dass dann im nächsten Jahr das Teilnehmerfeld vielleicht noch etwas attraktiver wird. Also ich würde mal sagen, ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob dieses Turnier nächstes Jahr auch noch stattfinden wird. Kigali schaut ein bisschen anders aus, da sind 2 Turnierserien jetzt 2 Wochen auch wiederum geplant, da sieht es wiederum ganz anders aus. Da sind dementsprechend die Felder und die Entry-Lists gefüllt und auch wiederum mit, ja, ich glaube auch vielen Österreichern, Misolic hat man schon gesagt, auch Joel Schwärzler und so weiter ist dort mit auf der Liste. Also das wird bestimmt eine ganz interessante Geschichte.
Ja, wie gesagt, der Center Court sah toll aus. Ich habe ein, zwei Matches gesehen dort und schade, dass dann solche Vorfälle dann dazu führen, dass vielleicht nächstes Jahr dann viele Spieler sagen, ja, wenn da eine Schießerei nebenan ist, dann muss ich da auch nicht hin. Das hört sich so ein kleines bisschen wie vor 10 oder 15 Jahren nach einem Turnier für Frankie Moser an. Frank Moser, der ehemalige Doppelspieler, der jetzt dann auch häufiger Jannik Hanfmann betreut hat, der ja gerne mal an den entlegensten Orten Tennis gespielt hat.
Ja, da gibt es ja so einige Geschichten von diesen sogenannten Journeyman, die dann vor allem bei ITF-Turnieren dann irgendwo wirklich in wirklichen Kriegsgebieten, glaube ich, teilweise aufgeschlagen haben. Ja, also, naja, also das muss man auch nicht alles haben, aber es ist natürlich schon etwas Spezielles. Es ist ja erst im letzten Jahr gewesen, dass die Challenger-Tour wieder nach langer, langer Zeit in diese Sub-Sahara-Region zurückgekehrt ist. Ja. Und Kigali war eigentlich ein wirklicher Erfolg. Brazzaville war letztes Jahr auch schon ein bisschen schwierig mit der Angelist. Also das war dort auch nicht ganz so einfach. Also bleibt abzuwarten. Ich bin natürlich immer ein Befürworter für solche Turniere auch mal in anderen Regionen auszutragen. Und wenn wir es jetzt positiv halt betrachten, können wir sagen, okay, dann haben diese Woche auf jeden Fall mal ein paar Leute, so wie du es gesagt hast, eine Chance gehabt, die unter normalen Umständen nicht in ein Challenger-Hauptfeld gekommen wären.
Also, das ist unser kleiner Ausflug nach Brazzaville, das in dieser Woche stattfinden fand, das Challenger im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo. Jetzt aber zurück dann noch nach Tenerife,
In der Republik Kongo.
Republik.
Muss man immer aufpassen. Also Brazzaville-Kongo und das andere ist ja Kinshasa-Kongo, also die Demokratische Republik ist Kinshasa, das ist das ehemalige Zaire. But anyway.
Das war dann unser kleiner Ausflug und ich hatte Erdkunde-Leistungskurs in der Schule damals. Naja.
Oh ja, okay.
Kommen wir zurück nach Tenerife. Da hat nämlich ein Spieler die beiden Turniere dominiert und das war Pablo Carreño Busta. Nach langer Verletzungspause und nachdem er in der Weltrangliste wirklich gekullert ist, hat er hier beide Turniere gewonnen. Das eine in der im Finale gegen Alejandro Moro Cañas. Da hat er vorher wirklich gute Leute geschlagen, unter anderem Evilius Gaubas mit 7-6 im dritten Satz, hat sich durchgebissen. Federico Anaboldi besiegt, Giovanni Fonio auch besiegt, Paul Martin Tifon. Im zweiten Turnier hat er dann noch mehr drauf gedrückt auf dieses, auf die Gegner dann auch so ein bisschen. Hat in der zweiten Runde einen Walkover bekommen von Antoine Escoffier zwar, aber ansonsten ist das eine sehr dominante Zwei-Wochen-Phase von Carreño Busta gewesen. Und er wurde bei beiden Finalsiegen oder nach beiden Finalsiegen interviewt. Und das Interview nach der Woche 1, das hört ihr hier.
Pablo Carreño Busta, the new champion of Tenerife Challenger, the first Spanish player to win Tenerife Challenger. And after the match point, we can see that you were quite emotional also because today a lot of crowd here.
Yeah, of course. I was emotional because it was a long time since I play a final, a long time since I feel that emotions on court. I was very comfortable during all the week, so for me it was an amazing week. With my family here, with my new coaches, enjoying this atmosphere that we enjoy today on court, and I hope that these feelings continue next week.
And something I was really impressing during this week was your family, because I mean, we know your career, and despite that, I saw your parents fighting with you during the matches, especially the one with Gaubas.
Yeah, of course, this match in quarterfinals was really, really tough. Not just physically, always also mentally. We fight for a long time and until the end, 7-6 in the third set. But I think that I was there all the time. I know how to do it because I made it a lot of times in my career. But it's true that in the last years, in the last few years, it was quite different for me. So it's very special to know that I can do it again and I will try to continue doing this in the next weeks.
And apart the title, which is the aspect that you are most satisfied with?
Well, I'm satisfied because I know that I can continue playing this level. I think that I'm improving my confidence winning this kind of tournaments. So the goal for this week, for the next week, is try to do the same, not just, of course, winning the tournament, but on court with these feelings, playing with this confidence, and I hope that the physique will be enough to play 2 weeks in a row.
And what about Tenerife's location for the tournament, not only in the club, but overall the island?
Well, I think it's an amazing place to play tennis. The club is, of course, idyllic. I think that's one of the best places to play tennis in Spain and also in the world. And also the life during this week on the town in Los Gigantes and during the whole week was amazing. I enjoy it with my family and enjoy it with my coaches and with my friends, and I hope to continue enjoying this week.
Thank you.
Und auch das Interview nach der Woche 2, das könnt ihr gleich im Anschluss hören. Pablo Carreño Busta, der beide Challenger in Tenerife gewonnen hat, das hört ihr hier.
Pablo Carreño Busta, again champion in Tenerife. First of all, congrats. I mean, when you arrived here in Tenerife, were you expecting to live with two titles?
Well, when you arrive, obviously you think about winning every match, but you know that's not easy to do it. We just be focused on every match, thinking on every match, and try to do our best all the matches. And it's true that the last week it was fantastic, and also this week, fighting all the time, but with a white cover in second round and retirement in quarterfinals, probably was easier on the fitness.
How was the final against Filip Mišović? Because he's a tricky opponent, very tricky one.
Yeah, it is. He's very solid from the baseline, and you know, he was beating really good matches. Koffer in quarterfinals, beating in semifinals, easier 1 hour just playing. So you know, I know that I need to get a good rhythm. Probably if I make a good service and good serves and I try to be aggressive all the time, I can make him suffer a little bit, and it was, no? Probably in the first set it was very, very close. I saved a lot of break points, but probably in the second one I think that I was I played better than him, and I was I make a really good job.
And in these 2 weeks, how much your tennis improved compared maybe to January, to the Australian Open?
I don't think my tennis improved, just my confidence. Obviously, when you are winning matches, your confidence is getting better and better. It's true that probably tennis also improves a little bit, but I think that the most important thing was the confidence.
And if we have to think about December 2025, what you have to achieve to be happy?
I don't know. I cannot think in December. No, I like to think in the next tournament. I know that will be tough to be in the ATP Tour again, but I can do it. I know how to do it. So just my goal, and I will try. I will fight for it.
And the last one, which will be your schedule now?
Well, I take some rest after 10 matches in a row, so I need to take some rest, and after that play the qualification in Indian Wells.
Thank you very much.
Thank you.
Carreño Busta hat diese zwei Wochen aber sowas von genutzt, ist wieder auf Platz 111 in der Weltrangliste zurück, knapp an den Top 100 wieder dran, und ich hatte das Gefühl während dieser zwei Wochen, dass der wirklich noch richtig Biss hat, wieder nach oben zu kommen.
Ja, für viele sagt man ja auch im besten Tennisalter, 33 Jahre jetzt, ja, hat zwischen Februar 2023 und Mai 2024 keine Matches bestritten, hat eine sehr langwierige Ellbogenverletzung gehabt, deshalb im Ranking eben auch dementsprechend abgestürzt, hat auch einige Umstellungen zu Beginn des Jahres in seinem Coaching-Staff dort auch vollzogen, ist ja seit dieser Saison dann nicht mehr Teil dieser Ferrero-Akademie in Vienna. Samuel Lopez, sein ehemaliger Trainer, der sitzt ja jetzt bei Alcaraz in der Coaching-Box und ist zurückgegangen nach Barcelona, dort wo eigentlich seine Karriere begonnen hat, ist dort jetzt eben an der TEC Academy und arbeitet dort eben mit Victor Lopez Moron und auch Albert Costa ist dort involviert zusammen, und das scheint sich auszuzahlen. Man hat hier nochmal wirklich alles unternommen, diese Turniere dann eben auch zu nutzen, ähnlich wie es vielleicht auch Dominik Köpfer vorhatte. Bei Pablo Carreño Busta hat es wunderbar funktioniert, der hat auch selber gesagt, ist natürlich irgendwo ein Heimvorteil. Carreño Busta selber kommt aus Asturien, also aus Gijón, das ist eher ganz im Norden Spaniens, was so ein bisschen völlig andere Welt ist, aber hat gesagt, ja, war schon länger nicht mehr auf den Kanaren, hat in der Jugend mal in Tenerife auf der Anlage ein Turnier gespielt, aber seitdem eigentlich kaum mehr dort gewesen, hat sich sofort wieder wohlgefühlt und hat es auf den Platz übertragen können. Du hast es gesagt, eigentlich war nur ein Match dabei, was wirklich eng war, das war gegen Viljos Gaubas im Viertelfinale der ersten Woche, da auch im Tiebreak 7-6, also 7-3 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen gehabt. Ansonsten kein Satzverlust. Und zeigt, dass er wieder auf dem Weg zurück ist, war ja auch jetzt sein letzter Turniersieg, muss man überlegen, war ja das ATP Masters in Montreal 2022. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, dann wieder auf Challenger-Ebene Turniere zu gewinnen. Aber hat sich da wieder gut eingegroovt und ich glaube, mit ihm ist zu rechnen. Er wollte eigentlich ja noch weiterspielen nach den zwei Wochen, die jetzt dann wirklich 14 Tage jeden Tag ein Match bestritten hat oder fast jeden Tag ein Match bestritten hat. Hat er gesagt, macht jetzt Pause und jetzt geht es dann eben weiter in Indian Wells, dann eben der Qualifikation. Und dass er auf Hardcourt in Nordamerika erfolgreich sein kann, das hat er, wie gesagt, ja schon bewiesen, unter anderem vor allem natürlich mit seinem bisher größten Titel, den er hatte, und ehemaliger Top-10-Spieler. Ob es so weit nochmal gehen wird, das bleibt abzuwarten, aber dass er natürlich ein solider Top 50 und darüber hinaus auch vielleicht noch in die Top 20 kommen kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist ja auch eine Geschichte, die du annehmen musst. Ne? Viele Spieler haben Probleme, wenn sie zum Beispiel im Halbfinale bei den US Open waren, wie Karen Busta zum Beispiel 2020, wenn sie unter den Top 10 gespielt haben, wenn sie auch mal bei den ATP World Tour Finals mitgespielt haben, dann wieder zurück auf die Challenger Tour zurückzukehren. Das Ding musst du annehmen. Und das ist eine Geschichte, das finde ich bei Karen Busta hier wirklich bewundernswert. Du hast es gesagt, die Anlage hat ATP-Qualität, also ist eine tolle Anlage, die Bedingungen sind toll und trotzdem musst du das dann auch mal annehmen. Und das finde ich ganz stark, wie Karen Busta das gemacht hat.
Ja, sicher, klar. Das muss man wollen. Eben dieser Unterschied. Das letzte Finale, was ich gespielt habe, war eben im Masters-Finale und jetzt bin ich beim Challenger 75er im Finale. Man muss natürlich sagen, die meisten der Challenger-Turniere haben natürlich einen wirklichen Qualitätssprung auch schon gemacht. Ne? Ja. Also ich finde, es ist eben nicht mehr so dramatisch, wie es vielleicht noch vor 15 Jahren oder so war, wo man dann doch einen sehr starken Unterschied gefühlt hat zwischen Tour-Level und was Challenger-Niveau angeht. Und gerade in Spanien sind die Turniere oder auch in Frankreich jetzt der Indoor-Swing ist eine fantastische Sache. Also wenn man dort auch die Stimmung mitbekommt. Ich habe das vor einigen Jahren mal ein Rennen erlebt und da gibt es ja jetzt auch in dieser Winterzeit, Spätwinterzeit noch einige Turniere, die dort dann eben in Frankreich stattfinden. Das ist ein Ausverkauf der Hallen. Also da gibt es einige Turniere, sage ich mal, auf ATP-Ebene, die dort nicht unbedingt besser sind. Und deshalb ist das natürlich schon eine Frage, wo man unterwegs ist. Aber klar, man muss es annehmen und man ist halt nicht mehr auf der ersten großen Bühne. Aber wenn man den Willen hat, und das ist, glaube ich, bei Karen Busta auf jeden Fall hier zu sehen, eben auch nochmal mit dem neuen Team, nochmal neu motiviert, nochmal einen neuen Schwung zu bekommen. Dann ja auch in Australien, glaube ich, Australian Open gespielt. Ich glaube, dort auch zumindest erste Runde gewonnen. Dahingehend ist das ja schon mal wieder ein Anzeichen, dass er sagt, es geht in die richtige Richtung. Wenn du natürlich irgendwann mal feststellst, du bist nicht mehr wettbewerbsfähig, ne? Und dann wirklich dich von einem zum nächsten Challenger vielleicht sogar noch dann auch über ITF-Turniere gehen musst und hast schon andere Sphären erlebt, ich glaube, dann hast du vielleicht irgendwann mal auch keine Lust mehr. Aber solange du merkst, es geht noch in die richtige Richtung und das wurde ja durch diese zwei Wochen hier in Tenerife ja absolut bewiesen. Mit den zwei Turniersiegen hat er ja gezeigt, dass er eigentlich dieser Challenger-Tour immer noch entwachsen ist. Und du hast es gesagt, jetzt mit, ich glaube, 111 oder der Weltrangliste ist er dann ja auch wieder in den Sphären, wo es dann auch wieder irgendwann mal reichen kann für Hauptfelder auf der ATP-Tour. Und dann, ist es dann ganz gut noch möglich, da bestimmt noch zwei, drei Jahre da auf höchstem Niveau zu spielen. Das traue ich mir auf jeden Fall zu.
Er war verletzt und quasi von Februar 23 bis Mai 24, wo er wirklich seinen Comeback wiedergegeben hat. Ja. Ich weiß noch, Roland Garros damals als mit Protected Ranking ist er angetreten, als Platz 1049 damals und dann hat er sich so langsam wieder nach oben gearbeitet und scheint jetzt wieder fit zu sein und das ist eine Geschichte, die wirklich ziemlich cool ist. Zweite Runde, du hast es gesagt, Australian Open, da hat er gegen Ben Shelton in 4 Sätzen verloren, dann war er in Montpellier, hat gegen Alexander Kovacevic verloren, in der Quali und dann jetzt die Tenerife Challenger. Dort hat er sich jetzt wieder nah an die Top 100 rangespielt und jetzt ist er das nächste Mal, ist er wohl in Indian Wells dabei in der Qualifikation, da ist er im Moment einen draußen. Das sollte funktionieren, dass er dort dann reinkommen sollte, wenn er das spielen möchte. Das ist jetzt sein nächster Plan. Ja, das waren die beiden Tenerife Challenger. Was ist dein nächster Trip?
Ich möchte mir jetzt Kigali anschauen.
Sehr gut.
Und werde dort zur zweiten Turnierwoche dort sein und mal einen persönlichen Eindruck davon bekommen, wie es dort aussieht. Ich bin sehr gespannt.
Kigali, das wird dann das nächste Thema unserer nächsten Challenger Corner sein und da werden wir dann wieder drüber berichten und Florian wird sicherlich einige Interviews mitbringen. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes für Chip and Charge und natürlich auch für die Challenger Corner. Tennistourtalk.com solltet ihr auf jeden Fall als Bookmark bei euch in den Links haben. Ihr habt die Möglichkeit, Tennis Tour Talk auf Instagram, auf Twitter und auf Blue Sky zu folgen. Und auch Chip in Charge könnt ihr folgen auf Blue Sky, Instagram und Threads. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip in Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.